Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Das heißt, der Heilige Geist ist in ständiger Kommunikation mit Gott, dem Vater, und mit Jesus, unserem Herrn. Also wenn Jesus gesagt hat, ich habe mit euch darüber geredet, die Jünger wussten einiges über den Heiligen Geist. Sie hatten ihn allerdings noch nicht erlebt. Sie warteten noch darauf. Jetzt schauen wir uns mal die ersten vier Verse aus dem Predigttext an. Also Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 4, da heißt es, am Pfingsttag waren alle versammelt. Der Pfingsttag war ein jährliches Fest der Juden, das 50 Tage nach dem Passafest stattfand. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Also, wie geschah das Kommen des Heiligen Geistes? Sie haben auf ihrem Kopf zerteilte Feuerzungen gesehen und sie sprachen in anderen Sprachen. Ist das immer so? Habt ihr das auch so erlebt? Okay. Ohne die Flamme, aber mit der Sprache. Nein. Interessanterweise wird uns in der Bibel noch einmal berichtet, dass es genau so geschehen ist. Und zwar in der Apostelgeschichte 10 und 11. Petrus wird gerufen zu einem heidnischen Mann, nämlich Cornelius, einem gottesfürchtigen Mann, einem Heiden. Und dem verkündet er das Evangelium. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte 11, Vers 15, als ich begann, zu ihnen zu reden, kam der Heilige Geist genauso auf sie, wie er am Anfang auf uns gekommen ist. Und das ist die einzige Stelle in der Bibel, die das nochmal bestätigt. Also es ist zweimal laut der Bibel geschehen. Und in der Apostelgeschichte 8 wird uns berichtet, wie der Heilige Geist zu den Samaritern gekommen ist, nämlich durch Gebet und Handauflegung. Bei allen drei Ereignissen müssen wir bedenken, dass dies besondere Wendepunkte in der Geschichte der Gemeinde sind, sogenannte heilsgeschichtliche Ereignisse. Zunächst das Kommen des Heiligen Geistes auf die Jünger, also auf Juden, dann auf die Gläubigen in Samaria. Und wir sollten wissen, dass die Juden und die Samariter unterschiedliche Auffassungen hatten über religiöse Themen und sich manchmal eher wie Feinde als wie Brüder behandelten. Und dann auf die heidnischen Gläubigen. Und auf diese Art und Weise stellte Gott klar, dass er keinen Unterschied zwischen den Juden, den Samaritern und den Heiden macht, dass Jesus für alle Menschen am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Aber die Feuerzungen waren nur ein Zeichen, woran die Jünger merkten, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben. Das zweite war das Reden in anderen Sprachen. Eine kurze Randbemerkung, es gibt Gruppierungen, die meinen, dass das Sprachengebet ein Zeichen für das Empfangen des Heiligen Geistes sei. Dies ist nicht der Fall. Gott selbst bestätigt uns, dass wir Gottes Kinder sind und damit seinen Geist haben. Es ist die Veränderung unseres Herzens, die sich dann in Taten zeigt, die die Gegenwart des Heiligen Geistes deutlich macht. Abgesehen davon sollten wir nicht beurteilen, ob jemand den Heiligen Geist hat oder nicht. Das ist Gottes Angelegenheit. Aber warum nun das Reden in anderen Sprachen? Die Verse 5 bis 13 geben uns darüber Auskunft, allerdings in Auszügen nur. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir. Und jetzt kommt die Aufzählung von all den Ländern, die lasse ich jetzt mal aus. Es geht dann weiter in Vers 11. Und wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten, fragten sie einander. Doch manche spotteten, die sind nur betrunken, das ist alles. Die Jünger reden nicht etwa übers Wetter oder wie voll Jerusalem gerade ist, weil es ein Festtag ist. Nein, sie sprechen über die großen Taten Gottes. Sie sprechen über das, was Gott im Leben getan hat, was er in der Geschichte getan hat. Es ging bei den Jüngern um die Verkündigung von Gottes großartigem Tun. Es war keine Anbetung, kein Lobpreis. Ich habe mal einen Missionsbericht gelesen, in dem Missionare das Evangelium zu einem Stamm in Afrika gebracht haben. Die Leute haben Jesus angenommen und waren voller Begeisterung. Und weil sie so begeistert waren, sind sie zum Nachbarstamm gegangen und haben ihnen das Evangelium verkünden wollen. Sie haben aber die Sprache nicht gesprochen. Trotzdem haben sie es getan. Und das Erstaunliche, das, was Gott hier getan hat, die Leute haben sie verstanden und haben ebenfalls Jesus angenommen. Ja? Jesus benutzt diese Fähigkeit, damit Menschen von den großen Taten Gottes hören, damit das Evangelium verkündet wird. Im Text steht, lernen wir, dass es das Brausen und auch das Reden in anderen Sprachen über die Taten Gottes, die Menschen angezogen hat und angesprochen hat. Ich denke, dass Gott den Jüngern hier die Fähigkeit, in anderen Sprachen zu sprechen, gegeben hat, damit die Menschen in Jerusalem auch wirklich verstanden, was gesagt wurde. Wer jemals im Ausland gelebt hat, weiß, wie schwer es sein kann, einer Predigt oder einem Vortrag in einer anderen Sprache zu folgen. Und wie viel einfacher es ist, wenn es in der eigenen Muttersprache geschieht. Und genau das ist es, was Gott hier nutzt und hier die Menschen in Jerusalem die Möglichkeit gibt, dass sie zuhören können, dass sie die großen Taten Gottes hören in ihrer eigenen Sprache. Und dann beginnt Petrus mit seiner Rede in den Versen 14 bis 36. Ich denke, bei dieser Predigt, bei dieser Rede müssen wir bedenken, dass Petrus zu Juden gesprochen hat. Es war, hieß am Anfang, es waren gottesfürchtige Juden, die kannten das Alte Testament. Etwas, was uns manchmal leider fehlt. Und zunächst einmal stellt er natürlich klar, dass sie nicht betrunken sind, sondern dass sie hier das prophetische Wort aus Joel 3, Vers 1 bis 5 quasi vor ihren Augen erfüllt. Dort heißt es, in den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Über alle Menschen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weissagen. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Petrus fährt fort, indem er bezeugt, dass Gott durch Jesus Christus viele Zeichen und Wunder unter ihnen getan hat und dadurch auch klarstellte, dass Jesus nicht nur irgendein Prophet war, sondern letztlich Gottes Sohn. Und obwohl Petrus seine Zuhörer der Beteiligung an Jesu Tod bezichtet, bleibt er dabei nicht stehen, sondern macht klar, dass auch dies von Gott so vorgesehen war und vorhergesagt wurde. Genauso wie die Tatsache, dass Jesus nicht im Grab blieb, sondern auferstehen würde. In den folgenden Versen begründet Petrus die Auferstehung Jesu wiederum mit Prophezeiungen, die David im Psalm 16, Vers 8 bis 11 ausgesprochen hat. Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich werde nicht mutlos, denn er ist an meiner Seite. Deshalb ist mein Herz voller Freude und mein Mund voller Lob. Mein Körper ruht in Hoffnung. Denn du wirst meine Seele nicht bei den Toten lassen. Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger im Grab verwest. Du hast mir den Weg des Lebens gezeigt und wirst mir Freude schenken in deiner Gegenwart. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im ersten Moment klingen diese Aussagen so, als ob David von sich selbst sprechen würde. Wir wissen, dass er in seinem Leben das oft erlebt hat, dass Gott an seiner Seite war, dass er Frieden auch in unruhigen Zeiten gefunden hat. Aber es wird dann doch schnell deutlich, dass David hier prophetisch von Jesus spricht. Denn David ist gestorben und seine Grabstätte war den Juden bekannt. Sie wussten, dass David nicht von den Toten auferstanden war. Jesus aber, als ein Nachkomme Davids auf dem Thron, ist derjenige, der als Erster von den Toten auferstanden ist und nun zur Rechten Gottes sitzt. Und auch dies begründet Petrus wieder mit einem prophetischen Wort, wiederum von David aus Psalm 110, Vers 1. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie zum Schemel unter deinen Füßen mache. Eine unglaubliche Aussage. Es zeigt, dass Jesus wirklich der Erhabene ist, der Erhobene. Und Petrus macht damit auch deutlich, dass Jesus eben nicht nur der Gekreuzigte und Auferstandene ist, sondern auch der Herr, der Christus, also der Messias, derjenige, auf den die Juden gewartet haben. Auch wenn die Form, wie der Heilige Geist auf die Jünger gekommen ist, nicht einfach so auf uns übertragbar ist, so können wir doch einiges aus diesem Text lernen. Die Jünger erhalten die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, damit sie die großen Taten Gottes weitergeben können und um den auferstandenen Christus zu predigen. Denn das ist der Schwerpunkt von Petrus' Rede. Egal, welche Gabe Gott dir oder mir gegeben hat durch den Heiligen Geist, sie ist dazu da, genau dasselbe zu tun. Wir sollen Gottes Taten aufzeigen und von Christus als den Auferstandenen reden. Gott rüstet uns für jeden Auftrag aus, den er uns gibt. So hat er die Jünger ausgerüstet und er wird auch uns ausrüsten. Es fällt auf, dass die Jünger sich vor diesem Ereignis im sogenannten oberen Raum aufhielten. Also sie blieben unter sich. Da waren keine Außenstehenden, mit denen sie gesprochen hätten. Und wir wissen auch, dass sie nach dem Tod von Jesus ziemlich verängstigt waren. Und jetzt? Jetzt haben sie die Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Sie haben sie empfangen und sprechen freimütig von Jesus Christus. Petrus scheut sich nicht, Tatsachen wie die Kreuzigung und die Auferstehung von Jesus anzusprechen und zu bezeugen. Er beschuldigt die Juden, die dort stehen, ihr habt ihn ans Kreuz genagelt. Und die Auferstehung war ziemlich umstritten unter den Juden. Und er bezeugt sie und sagt, ja, das ist so geschehen, wir sind Zeugen davon. Und damit erfüllt er den Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hatte, nämlich das Evangelium in aller Welt bekannt zu machen. Zunächst in Jerusalem, dann in Judäa, in Samaria und der ganzen Welt. Auch wird deutlich, dass Petrus durch den Heiligen Geist in der Lage war, die Passagen aus dem Alten Testament auf die jetzige Situation anzuwenden. Christus hatte davon gesprochen, dass der Heilige Geist ihnen die Worte geben würde, um ihn zu bezeugen. Das sind die Veränderungen, die der Geist Gottes in den Jüngern bewirkt hat. Und nicht nur in den Jüngern der damaligen Zeit, sondern der Geist Gottes will dies auch in uns bewirken, in jedem einzelnen Gläubigen. Denn es ist immer noch derselbe Geist, wie uns Römer 8, Vers 11 deutlich macht. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Derselbe Geist, kein Unterschied. Was also lernen wir aus diesem Ereignis? Erstens, der Heilige Geist ist nicht nur etwas für besonders heilige Menschen, sondern für jeden Gläubigen. Römer 8, Vers 16 spricht davon, dass der Geist Gottes selbst uns tief im Herzen bestätigt, dass wir Gottes Kinder sind und Gottes Kinder haben seinen Geist. Wer sich dessen nicht wirklich bewusst ist, oder Jesus noch nicht angenommen hat und das gerne tun möchte, kann gerne auf uns zukommen. Wir werden gerne mit euch beten. Das Zweite, der Heilige Geist gibt Mut und die richtigen Worte, um von dem zu sprechen, was Gott in der Geschichte und in deinem Leben getan hat. Er gibt Mut, auch unangenehme Dinge anzusprechen. Drittens, der Geist Gottes gibt auch den Mut, Christus zu bezeugen und zu verherrlichen. Gerade auch in einer Gesellschaft, die man eher als gottesfeindlich bezeichnen muss. Viertens, der Heilige Geist öffnet unsere Augen und Herzen, damit wir das Wort Gottes, also die Bibel, verstehen und anwenden können. Und fünftens, der Geist Gottes verändert uns, damit unser Charakter immer mehr Christus ähnelt. Und er gibt uns die Zuversicht, Jesus als Herrn und Messias hier in Burghausen, im Landkreis Altötting, in Bayern, in Deutschland und der ganzen Welt zu verkünden. Amen. Wie die Zuschauer auf die Predigt von Petrus reagierten, das erfahren wir nächsten Sonntag. Lassen wir uns also überraschen.